Deutschlandfunk Kultur heute.
Helmut Kohls Kapitell. Wie sieht das neu gestaltete Grabmal des Einheitskanzlers aus? Das fragen wir am Ende der Sendung. Zuvor geht es bei uns um die Konferenz der Allianz der Europäischen Kunstakademien und ein Kunstfestival in Kairo. Um künstlerische Freiheiten dreht sich diese Ausgabe von Kultur heute und Michael Köhler lädt sie dazu ein. Mit Filmkunst wollen wir beginnen. Gestern Abend, da wurde das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm eröffnet. Aus über 50 Ländern kommen die Beiträge für das Programm. Auch auf die eigene Geschichte des Festivals wird immer wieder geguckt. Das spielt eine Rolle bei diesem Festival. Seine Wurzeln reichen nämlich in die DDR zurück. Unsere Filmredakteurin Susanne Burg verfolgt das, ist dabei. Susanne, ein französischer Dokumentarfilm hat das Festival eröffnet über die Schriftstellerin, Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. War das ein gelungener Auftakt?
Auf jeden Fall. Der Film stammt von der französischen Dokumentarfilmerin Claire Simon. Die hat schon häufiger Filme über Schulen, Bildungseinrichtungen gemacht. Und in ihrem neuen Film beleuchtet sie eben das Werk von Annie Ernaux. Und zwar, indem sie verschiedene Schulen in Frankreich und Französisch-Guayana besucht und dort mit Jugendlichen spricht, beziehungsweise Schulunterricht begleitet, bei dem es um Annie Ernaux geht. Ernaux hat ja einen sehr autofiktionalen Ansatz, verarbeitet literarisch stark ihr eigenes Leben, untersucht dabei dann auch Themen wie Scham, Herkunft, soziale Ungleichheit. Und es ist ganz spannend, wie sehr die Jugendlichen da andocken können. Also sie analysieren zum Beispiel den Roman Eine Leidenschaft von 91, diskutieren, warum gerade eine Frau so obsessiv ihrem Liebhaber hinterherläuft. Oder sie sprechen über das Buch Das Ereignis und illegale Abtreibung und was sich seitdem geändert hat. Es geht also um Geschlechterbilder, um gesellschaftspolitische Kontinuitäten oder Brüche, aber auch um Persönliches der Jugendlichen. Das ist sehr berührend und spannend und ein perfekter Eröffnungsfilm in der Hinsicht, als er zeigt, wie wichtig Kultur für die seelische und geistige Entwicklung von Menschen ist, gerade in Zeiten, in denen die Kultur so massiven Kürzungen ausgesetzt ist.
Hier bleiben wir bei dem Stichwort Bildung und Kultur, kulturelle Einrichtungen oder auch Sparzwänge. Wie steht es um das Festival selber, das DOC Leipzig?
Ja, es sollte hier große Kürzungen von 20% geben, die sind abgewendet worden, aber das Festival muss kämpfen, es sind Gelder für Projektförderungen weggefallen, zum Beispiel für Förderungen für Inklusion, und der Festivalleiter Christoph Terhechter hat gestern Abend in seiner Eröffnungsrede auch nochmal darauf hingewiesen, wie sehr Kultur bedroht ist, unter anderem, wie er sagt, durch schwindende Mittel, durch Selbstzensur und nicht zuletzt, wie er sagt, durch Gleichgültigkeit. Es ist ja die letzte Ausgabe von Terhechter, 6 Jahre war er hier, hat den guten Ruf und die Bedeutung des Festivals gefestigt, hat auch den Animationsfilm hier weiter etabliert, den sieht er als ganz zentral an, weil er als viele Verschränkungen vom Dokumentarischen in die Animation gibt und umgekehrt. Im Januar übernimmt dann Ola Staschel die Aufgabe, sie hat vorher das Neiße Filmfestival geleitet im Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien, und es wird spannend sein, wie sie das Festival weiterentwickelt.
Ein Fokus neben den internationalen Beiträgen sind natürlich auch die deutschen Dokumentarfilme, das interessiert uns. Weltpremieren gibt es da auch. Was ist da zu erwarten?
Ist ein sehr vielfältiges Spektrum, was auffällt. Deutsche Filmschaffende gehen jetzt nach der Corona-Pandemie wieder viel ins Ausland, drehen dort. Es gibt viele internationale Blicke und viele Filme nähern sich von sehr persönlichen Standpunkt aus größeren politischen, historischen Themen. Da ist zum Beispiel der israelische Regisseur Ron Rothschild, der in Deutschland lebt. Er war vor 15 Jahren Soldat, hat als Kameramann Aufnahmen in den von Israel besetzten Gebieten gemacht und er schaut sich an, wie er damals was sehen konnte, was er nicht sehen konnte. Also das ist ein Beispiel für einen sehr verbreiteten Ansatz in diesem Jahr.
Eingangs haben wir von der Festivalvergangenheit auch gesprochen, die in Retrospektiven berücksichtigt wird. Wo steht das Festival in Vergangenheit und Zukunft?
Das ist ganz interessant, es spannt so eine Brücke. Also es gibt die Retrospektive, die schaut in diesem Jahr auf amerikanische Filme, die in Leipzig von 1962 bis zum Mauerfall liefen. In einer Zeit ja, in der die USA als Klassenfeind galten. Aber es waren eben Filme, die hier liefen von US-Filmschaffenden, die kritisch über Themen wie Rassismus, Ausbeutung, Imperialismus sprachen. Und das zeigte man in der SED-Ära durchaus gerne, dass die Retrospektive. Und dann gibt es aber immer auch eine Reihe, die sich mit neuen Technologien technologischen Entwicklungen im Bereich Virtual und Extended Reality auseinandersetzen. Das sind VR-Projekte und da geht es in diesem Jahr ums Immaterielle, aber auch Materielle von virtueller Kunst. Also die Idee, dass die virtuelle Welt auch einen physischen Körper hat, der besteht aus Silizium, Kupfer, aus Serverfarmen und KI-generierte Bilder werden mit sehr realen Vorbildern trainiert. Also das ist so ein kritischer Blick hinter die virtuellen Welten.
Über das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, das gestern eröffnet hat, noch bis Sonntag andauert, berichtet Susanne Burg. Dafür danke. Das Malta Arts Council hat zur Konferenz der Europäischen Allianz der Akademien eingeladen. Diesjähriges Thema ist die Migration und künstlerische Impulse, gesellschaftliche Verantwortung. Maltesische Kunst- und Kulturorganisationen bieten zugleich Einblicke in ihre Arbeit mit Geflüchteten. Seit 2020 setzt sich die Europäische Allianz der Akademien für die Freiheit der Kunst in Europa ein, solidarisiert sich mit Kunstschaffenden, die unter Einschränkungen ihrer künstlerischen Freiheit leiden. Manos Tsangaris ist Musiker, Komponist und Präsident der Berliner Akademie der Künste. Und ihn habe ich am Nachmittag in Valletta gefragt, im Wind des Hafens, was erwarten Sie sich denn bitte schön von der diesjährigen Konferenz der Europäischen Allianz der Akademien?
Grundsätzlich ist es so, dass diese Akademie gegründet wurde von meiner Vorgängerin Janine Meerappel zusammen mit einer ganzen Reihe von Leuten, um im Grunde genommen ein Solidaritätsinstrument innerhalb Europas und darüber hinaus zu finden. Sprich in Ungarn, teilweise in Polen, in der Slowakei, in Italien, in den Niederlanden und auch in unseren eigenen Ländern. Es ist ja so, dass rechtsradikale Kräfte immer weiter zunehmen und sich stärken und letztlich auch einen Druck ausüben auf künstlerische Prozesse und künstlerische Meinungsfreiheit. Und das ist sehr konkret. Also es werden Konferenzen veranstaltet. Also es gab eine in Budapest, es gab eine in Krakow, es gab eine in Madrid, es gab eine in Cambridge. Und jedes Mal werden eben auch die aktuellen und akuten Problemfälle in den Mittelpunkt gerückt und dann gibt es konkrete Hilfsmaßnahmen auch, je nachdem, was möglich ist. Hier in Malta liegt es nahe, sich mit Migration zu beschäftigen. Im Mittelmeer sind nach meiner Kenntnis in den letzten Jahren 60.000 Menschen ertrunken. Und Migration ist ja auch sozusagen das, wie soll man sagen, Paradethema in der Politik. Die Migranten, Migrantinnen sind an allem schuld. Hauptsache, die sind weg. Dann werden sich deine Probleme lösen. Und wir treffen uns hier mit immerhin, ich glaube, 20 unterschiedlichen Institutionen, 20 bis 30 aktuell aus 14 Ländern, wo wir dieses Thema eben von unterschiedlichen Seiten aus beleuchten. Und am Ende werden wir morgen auch ein Statement verfassen.
Ich erreiche Sie in Valletta in Hafennähe auf der Mittelmeerinsel Malta. Nun wäre die ganze Kunst und Kultur nichts ohne Migration. Ich hatte das Glück, kürzlich mit dem russisch-amerikanischen Pianisten Kirill Gerstein einen Debussy-Abend machen zu dürfen. Und er hat mir über die Einflüsse auch armenischer Musik auf die Franzosen zu Beginn des letzten Jahrhunderts erzählt. Ravel, Fauré, Debussy, wie sie sich für armenische, für javanische, japanische Musik interessiert haben. Einfacher gesagt, ohne Migration, ohne Kultur, ohne grenzüberschreitende Kontakte gäbe es gar keine Kultur, ne?
Also es ist wunderbar, dass Sie das ansprechen. Das ist für uns eben auch sehr wichtig, dass wir hier nicht nur sozusagen die dunklen Seiten und Konnotationen aufrufen, sondern so wie Sie sagen, also ich bin ja, wie Sie wissen, unter anderem Musiker, das Europäische Orchester, nehmen wir mal nur die Schlaginstrumente, wären ohne das, was Sie aufrufen, nämlich kulturelle Migration, auch in dem Fall physisch, ganz konkret nicht denkbar. Die Pauken haben die Janitscharen nach Europa gebracht. Die Becken und Gongs und so weiter kommen aus noch weiter weg, aus China. Die Mallet-Instrumente, sprich Vibraphon, Marimba, Funk, Xylophon und so weiter, stammen ursprünglich aus Afrika und sind dann über Lateinamerika und USA bei uns gelandet. Also das ist genau der Punkt. Wir leben ja davon, dass es einen Stoffwechsel gibt, auch mit anderen Kulturen.
Wie wichtig ist dieser Austausch der Akademien und wie vergleichbar arbeiten die? Muss ich mir die alle so vorstellen wie in Berlin?
Zum Glück nicht. Nein, also auch da gibt es eine gewisse schöne Vielfalt. Und letztlich ist es eben auch der richtige Ort, weil Malta heute noch eine Bevölkerung hat, die in den letzten paar Jahren, also in den letzten 12 Jahren noch mal 20-30% gewachsen ist. Also hier findet auch Migration statt.
Wird es so etwas geben oder gibt es das schon längst, eine Art Künstlerprogramm für Migranten, für lokale Kunst- und Kulturorganisationen, um Einblicke in Arbeit zum Beispiel von Geflüchteten zu geben?
Das ist ein guter Punkt. Wir sind dabei, an der Stelle uns nochmal neu zu orientieren und in zwei Richtungen. Das eine ist tatsächlich, mit Migrantinnen und Migranten zu arbeiten. Das war ja nach etwa 2015 in Deutschland auch für einen Moment ziemlich, da gab es wirklich relevante Alternativen. Bezeichnenderweise lässt das dann ein bisschen nach. Also das ist die eine Sache, um die wir uns alle kümmern, also in europaweit. Und die andere Sache ist, die wir gerade jetzt besprochen haben und noch weiter verfolgen werden, ist, ich sage das mal mit meinen Worten, ich würde gerne eine europaweite Konferenz vorwiegend mit wirklich jungen bis ganz jungen Leuten machen. Wir haben ja das Problem in Deutschland mal nur so gesehen, dass viele junge Leute sich ausgeschlossen fühlen und auch tatsächlich ausgeschlossen werden aus bestimmten gesellschaftlichen Prozessen, die sie ganz direkt betreffen. Stichworte kennen wir alle, Rente, Wehrpflicht, Ausbildung etc., alle diese Dinge, und das würden wir gerne mal auf ein europäisches Level, auch auf ein vergleichendes Level heben und dazu eine Konferenz machen, die übrigens immer eine Mischung ist zwischen Reden, Sprechen, Diskurs und auch künstlerischen Beiträgen.
Sagt Manus Tsangaris, der Präsident der Berliner Akademie der Künste. In Malta findet die Allianz der Europäischen Akademien gerade statt zum Thema künstlerischer Austausch und Migration. Beflügelt von der tunesischen Jasmin-Revolution, da gab es Anfang 2011 auch in Ägypten Massenproteste gegen den damaligen Präsidenten Mubarak. Sie führten zum arabischen Frühling. Ein Jahr später gründete sich in Kairo das Downtown Contemporary Arts Festival. Zeitgenössisches Theater und Tanzperformances. Immer noch oder wieder stehen die Künste jedoch unter Beobachtung in einer der größten Städte der Welt. Schweres Atmen, außer Atem sein, Luft holen. Als Gleichnisse auf künstlerische Freiheit spielen im Beitrag von Gerd Brendel über das Kairoer Festival eine Rolle.
Der Rhythmus der Riesenstadt und das rhythmische Keuchen der Tänzer auf der Bühne. An diesem Nachmittag in einer ehemaligen Lagerhalle in Kairo wird das Theater zum Echoraum der Wirklichkeit. Zwei halbnackte Tänzer robben keuchend über den nackten Betonboden aufeinander zu, bis sie zusammen atmen. Irgendwann atmet das Publikum mit. Einatmen, die Tänzer tänzeln aufeinander zu, ausatmen, sie springen voneinander weg. Kilometer von Widerstand hat der marokkanische Choreograf Mehdi Dahan sein Stück genannt. Über Luftwiderstand als Metapher für vieles. Dass Dahans Tanzkompanie Jill Z, Generation Z heißt, erinnert nicht nur zufällig an die Demonstrationen in seinem Heimatland, auf denen gerade unter demselben Namen Generation Z gegen ein korruptes System in Marokko demonstriert wird. Es sind die letzten Tage und Nächte des Downtown Contemporary Arts Festival in Kairo. Zeitgenössisches Theater, Tanzperformances aus dem arabischen Raum. Gegründet wurde das Festival von dem ägyptischen Theatermacher Ahmed Al-Attar 2012, ein Jahr nach der Revolution. Aber die alten roten Linien gelten schon lange wieder.
Like always, politics, sex and religion.
Politik, Sex, Religion, sagt Al-Attar. Bei jeder Generalprobe sitzt ein Zensor dabei. Die Kreativität der Theaterleute hat das nicht gebremst. Im Gegenteil.
Because they always have to find a way to say things without having their head cut off.
Für die Künstler, sagt Attar, ist das genau der Reiz, Dinge öffentlich zu sagen, ohne den Kopf zu riskieren. Das gilt auch für die beiden roten Fäden, die sich durch die Produktion aus der arabischen Welt beim Festival ziehen.
You could totally see the anger, you could totally see the pain.
Wut und Schmerz. Die Wut über das Morden in Gaza und die Untätigkeit des Westens. Aber nicht nur des Westens. Pro-palästinensische Demonstrationen finden auf der Straße in Kairo so gut wie gar nicht statt. Aus Angst, die Proteste könnten sich auch gegen die eigene Regierung richten, hat das Regime alles verboten. Aber gegen die Tanzperformance von Shaima Shukri, The Light Within, kann kein Zensor etwas einwenden. Auf den ersten Blick drei Tänzerinnen, die virtuos zwischen dem traditionellen Dabke, dem Rundtanz aus der Levante und Breakdance hin und her wechseln. Aber alle im Publikum wissen, dass Dabke eben auch zur palästinensischen Identität gehört. Mit einem Mal bricht der Tanz ab. Blackout. Das stockfinstere Theater. Auch das eine Metapher für eine pechrabenschwarze Gegenwart. dass die Schatten der Vergangenheit mitunter vom fernen Nazi-Deutschland bis in die arabische Gegenwart reichen, erzählt das Stück des syrischen Exiltheaterkollektivs Ma Luba. Die Theaterleute wollen ein Stück für den nach dem Krieg in Syrien untergetauchten hochrangigen Nazi-Funktionär und Massenmörder Alois Brunner inszenieren. Später soll er den syrischen Geheimdienst beraten haben. Aber der Stückeschreiber ist verschwunden. Die zwei verbliebenen Ensemblemitglieder proben die unfertigen Szenen und erinnern sich an ein Damaskus vor dem Bürgerkrieg, während sie mit europäischen Festivalmachern verhandeln. Ein Theaterstück über das Scheitern eines Theaterstücks und auch über den absurd-komischen Alltag von Künstlern im Exil. Das Stück hatte bereits vor 2 Jahren in Mülheim Premiere. Dafür, dass es jetzt in Kairo gezeigt wird, hat Ahmed Al-Attar gesorgt mit Unterstützung des Goethe-Instituts. Für den Festivalmacher keine leichte Entscheidung. Nicht nur ich persönlich, sondern viele Künstler und die breite Öffentlichkeit hier erleben die Haltung der deutschen Regierung im Konflikt Gaza-Israel als Schande, sagt er. Und das wird hier nicht zu schnell vergessen werden. Trotzdem hält Al-Attar an der Zusammenarbeit mit deutschen Kulturinstitutionen fest. Weil er daran glaubt, dass, selbst wenn alles zu ist, wenn nichts mehr möglich ist, sich nur durch Kunst und Kultur etwas verändern, etwas entwickeln kann, Austausch stattfinden kann und Menschen zusammenkommen können.
Gerd Brendel berichtete aus Kairo. Befestigt, nur mit einem kleinen Holzkreuz ausgestattet. So sah das Grab von Kanzler Helmut Kohl in Speyer seit dessen Tod im Juni 2017 aus. Bislang. Jetzt ist das anders. Das Ganze war ein intensiver Reifeprozess, das sagte Maike Kohl-Richter, die Witwe gegenüber der Deutschen Presseagentur. Das ging nicht über Nacht, wir haben es ja gewissermaßen für die Ewigkeit gestaltet, fährt sie fort. Darüber habe ich mit Marc Pörschmann gesprochen. Er ist der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, Direktor des Museums und Zentralinstituts für Sepulkralkultur. Das Holzkreuz ist weg. Eine 2,5 Meter großer gelblicher Sandsteinquader steht jetzt unweit des Speyerer Domkapitelfriedhofs. Wie sieht der Grabstein aus?
Ja, es ist für mich weniger ein Grabstein als ein Denkmal. Diese Assoziation kommt sofort auf, weil man es ja hier mit einem riesigen Sockel hat, der aber nichts sozusagen trägt. Ein Sockel dient dazu, etwas in die Höhe zu bringen. 2,50 Meter hoch ist dieser Stein und obendrauf befindet sich nichts. Möglicherweise auch ganz bewusst, um vielleicht auch die Vorstellungen derer, die da stehen, eigene Erinnerungen an diesen Politiker Helmut Kohl wach werden zu lassen. Und manchmal ist es ja auch so, dass gerade die Abwesenheit von etwas, die Absenz, eine höhere Präsenz entwickeln kann. Gerade beim Thema Sterben und Tod ist das häufig so. Also für mich ist das ein Denkmal, einfach beschriftet, klassizistisch gestaltet, streng, linear geordnet. Muss ich mich auch fragen, repräsentiert das den Menschen Kohl? Ich würde da eher an was Barockes denken, wenn ich so ihn, ich kenne ihn nicht persönlich oder kannte ihn nicht persönlich, aber aus dem Medialen hervorgehen und seiner Statur. Hier ist was anderes, hier wird was anderes aufgerufen. Vor allen Dingen mit diesen beiden Aussagen, Kanzler der Einheit und Ehrenbürger Europas.
Das ist vielleicht auch interessant. Es sind serifenlose Versalien, also Großbuchstaben ohne Antiqua-Verschnörkelungen, leicht zu lesen, also eigentlich eine moderne Schrift. Aber sie sind eingraviert und nicht erhaben, also nicht irgendwie aus einem anderen Material, Kupfer, Eisen oder sowas. Spielen Schrift, Attribute, Ornamente, Farben, Pflanzen eine Rolle bei diesem Grabmal, das Sie ein Denkmal nennen?
In der Reduktion auf jeden Fall, wobei, also das Klassische ist eigentlich, dass man die Schrift in den Stein schlägt. Das ist eigentlich auch das Wertigere in der Ausgestaltung. Dieser große Sockel als Denkmal, weniger als Grabstein, der er ja aber de facto auch ist, weil hier ist ja das Grab, interessanterweise, auch auf einem stillgelegten Friedhof, der ja lange nicht benutzt wurde, dem sogenannten Adenauerpark in Speyer, dann umfasst von diesem groben Schotter, wo man sich fragt, was ist die Funktion von diesem Schotter, den man ja vielleicht eher aus Vorgärten findet, wenn man kein Unkraut möchte. Da, finde ich, bricht es sich, die Formensprache. Da hätte ich mir dann im Stil des Grabsteins, des Denkmals, dann eher etwas erwartet, dass da eine geschlossene Steindecke dann auch ist, dass man es auch wirklich betreten kann. Denn so weiß man nicht, kann ich da drauf. Es soll angeblich, so sagt Maike Kohl-Richter, eher davon abhalten, dass man das Grab an sich betritt, um nicht mit Füßen drauf zu stehen. Wobei ich da in der ästhetischen Gestaltung einen Widerspruch sehe.
Künstlergräber oder Gräber von Politikern. Nehmen wir mal ganz was Monumentales. Abraham Lincoln, da ist ein riesiger Obelisk. Da kann man hinpilgern oder so. Hier ist das mit Absicht eher ein bisschen unterboten. Sie haben geradezu, glaube ich, bewusst gesagt, das ist eher ein Distanzmal.
Ja, aber nun sind wir ja nicht in den USA, sondern Personenkult ist in der Bundesrepublik Deutschland ja aus historischen und guten Gründen wird ja nicht so betrieben. Schauen wir uns doch mal vielleicht das Grab von Adenauer an. Das ist ein einfaches Familiengrab in Bad Honnef oder Hamburg-Ohlsdorf. Und bei Helmut Schmidt ist es in Hamburg-Ohlsdorf auch ein Familiengrab. Also eine ganz normale Grabgestaltung, wo jemand beerdigt ist, der halt mal zu Lebzeiten Bundeskanzler war und ein öffentliches Interesse damit auf sich zieht. Ein total privater Charakter. Darum kann es ja hier nicht gehen. Das ist ja schon mit dem Ort gesetzt, der nicht mehr als Friedhof benutzt wird. Es ist seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr so an dieser Stelle. Dann hat man den ausgewählt und dann auch die Art, wie das jetzt gestaltet wird, ist es ja dann eigentlich ja von der Witwe Maike Kohlrichter schon als Gedenkort, als Denkmal errichtet und weniger jetzt als Grab für die Trauerarbeit für alle An- und Zugehörigen. Und natürlich auch kein Familiengrab, weil ja die Familienverhältnisse ja durchaus als schwierig zu bezeichnen sind.
Es gibt keine Büste, kein Angesicht, kein Bronzekopf oder Vergleichbares, bewusst nicht, sondern eine klassizistische, man ist fast versucht zu sagen, Platte, die das Ganze abschließt und einen Deckel drauf macht. Also auch keine antikisierende Amphore oder irgendwas, die da draufsteht, sondern sehr neoklassizistisch nüchtern, ne?
Ja, dann bleibt es aber trotzdem ein Stück weit mehr ein Sockel für mich in der Wahrnehmung, der dann eben nichts trägt oder im besten Fall multiple Vorstellungen, die jeder Betrachter, wenn er Erinnerungen hat, mediale oder persönliche Erinnerungen an Helmut Kohl, damit einbringen kann. Die Gefahr besteht natürlich dann, dass dann auch irgendwas anderes mal draufgesetzt wird zwischenzeitlich.
Sagt Kunsthistoriker und Museumsdirektor Dirk Pörschmann zum neugestalteten Grab und Denkmal für Helmut Kohl in Speyer. Das Festival Now für zeitgenössische Musik in Essen hat eine Uraufführung abgesagt. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Luca Pizzato.
In dem Stück der italienischen Komponistin Clara Janotta sollten ungewöhnliche Klangobjekte zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel Steine und Styropor. Laut Tarifvertrag sind OrchestermusikerInnen aber nicht verpflichtet, ihnen artfremde Instrumente zu spielen. Ein Drittel der Mitglieder der Essener Philharmoniker wollte deshalb nicht mitwirken. Auf ihrer Webseite schreibt die Komponistin Clara Janotta, sie habe das Stück geschrieben mit der Versicherung von Seiten der Philharmonie, alles zu tun, was sie für nötig halte. Die Intendantin der Essener Philharmonie, Babette Nierens, kritisiert dagegen die Kommunikation der Komponistin.
Nun hat sie da auf meine explizite Anfrage aber nicht reagiert und hat dann auch 2 Monate zu spät uns die Partitur für das Orchester zugesandt, sodass wir eigentlich jetzt erst Anfang Oktober, also 3 Wochen vor der Uraufführung, ins Gespräch kommen konnten.
Am Ende war dann auch der Zeitdruck zu groß. Das Stück soll dennoch in den nächsten Jahren in Essen uraufgeführt werden. Wir bleiben beim Thema Musik. Gestern Abend wurde der Deutsche Musical-Theaterpreis vergeben. Die Produktion Weiße Rose über die gleichnamige Widerstandsgruppe hat in 7 Kategorien abgeräumt. Unter anderem in Bestes Musical, Beste Regie und Beste Liedtexte. Das Musical handelt von der Widerstandsgruppe um die Geschwister Hans und Sophie Scholl und wurde diesen Sommer im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen uraufgeführt. Sie kennen sie vielleicht als Punkerin mit gehäkelter, bunter Sturmmaske. Maria Aljochina, Mitglied der russischen Punk- und Aktivistinnengruppe Pussy Riot. Ihr Buch Political Girl, Leben und Schicksal in Putins Russland erscheint im November in deutscher Übersetzung. Darin erzählt sie vor allem über ihre Heimat in den Jahren nach ihrer Inhaftierung 2012. Einen Vorgeschmack konnte man gestern bei der Buchpremiere im Rahmen der Lit Cologne Spezial bekommen. Aljochina erzählt, wie die Gruppe Regenbogenflaggen an russischen Regierungsgebäuden platzieren möchte.
Mit dieser Geste sagen wir, wir sind hier, wir existieren, wir haben keine Angst vor euch. Hier ist euer Regime mit seiner ganzen Maschinerie und hier ist unsere Flagge.
Maria Aljochina las live aus ihrem Originaltext, die Journalistin Sonja Mikic parallel aus der deutschen Übersetzung.
Die Kulturmeldung waren das mit Luca Pizzato am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse. Die Nachrichten folgen, dann die Informationen am Abend, dort ein Thema unter anderem der Stand der Stadtbilddebatte. Ihnen einen guten Abend.